Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, begegnen wir Kindern, die nicht unbedingt das erlebt haben, was man Kindern wünschen würde. Und doch, sie hatten Glück, denn es gibt das Friedensdorf International. Kinder sind auch in der heutigen Zeit Opfer von Krieg, Waffengewalt, Armut und Not. In ihrer Heimat können schwerverletzte und kranke Kinder häufig nicht medizinisch versorgt werden. Friedensdorf International holt sie für einige Zeit nach Deutschland, nach Österreich oder in die Schweiz und pflegt sie gesund. Die Nachsorge geschieht im Friedensdorf in Oberhausen. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Wenn sie die Heimreise antreten, sind sie wieder gesund. Ich pflege dich gesund, kann ich da nur sagen und mich freuen auf Eva Kammhuber. Ganz herzlich willkommen hier bei Radio Free FM, Frau Kammhuber.
Hallo Herr Hoog und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie den Weg gefunden haben. Sie kommen ja aus einem anderen Bundesland.
Ja, ich habe heute auch überlegen müssen, obwohl Sie liegen ja ganz nah an unserem Bundesland. Ich komme aus München heute.
Also das Nachbarbundesland Bayern ist Ihre Heimat. Erzählen Sie doch ein bisschen über sich. Wo kommen Sie her? Was haben Sie beruflich gemacht? Wie kommen Sie zum Friedensdorf International?
Ja, also beruflich bin ich von Haus aus eigentlich Erzieherin und habe dann so Anfang, Mitte 30 überlegt, wie geht's weiter beruflich. Ich habe viel in Kitas gearbeitet oder auch mit hörgeschädigten und gehörlosen Kindern. Und dann wollte ich irgendwie neue Weichen stellen und da mich schon immer sehr Kulturen und andere Länder fasziniert haben, wollte ich die zwei Themengebiete Kinder und Kulturen und fremde Länder zusammenbringen und habe mich damals 2000 bei verschiedenen Hilfsorganisationen beworben. Und Friedensdorf International hat mich im Februar 2000 eingeladen zu einem Seminar. Und ich war völlig fasziniert von dieser Einrichtung und von ihrem unglaublichen Einsatz für schwerstverletzte und erkrankte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. Ja, und so kam es dann, dass ich im September 2000 zunächst ein Büro vom Friedensdorf, eine Außenstelle in Bamberg eröffnet habe, dieses bis 2005 dort gearbeitet habe. Dann bin ich nochmal zum Studium nach München gegangen, habe dann neben dem Studium noch 2 Jahre beim Friedensdorf gearbeitet.
Was haben Sie da studiert?
Ich habe dann noch soziale Arbeit studiert. Ja, und dann habe ich einige Jahre im anderen Bereich, in der Beratungsstelle für internationale Studierende aus Nicht-Europa gearbeitet. Aber es hat mich irgendwie immer mächtig zurückgezogen. Und seit 2014 habe ich das Friedensdorf-Büro in München.
Das heißt, Sie sind hauptamtlich dort angestellt?
Genau.
Und die Bezeichnung Ihrer Berufs oder Ihres Berufs?
Ich bin Mitarbeiterin von Friedensdorf International und führe das Friedensdorf-Koordinationsstelle in München.
Jetzt wissen wir das und können uns das vorstellen. Und wer ein Bild von Ihnen sehen will, geht auf unsere Website www.freefm.de. Da sind Sie jetzt zu sehen. Das Friedensdorf International, auch Peace Village International genannt, gibt es schon seit 1967. Wie kam es denn zur Gründung und wer war da mit beteiligt bei der Gründung?
Also was das Faszinierende ist, und ich denke, das hat sich bis heute gehalten, ist, dass das Friedensdorf International aus dem Engagement von Bürgerinnen und Bürgern kam. Damals 1967 wurde es eigentlich gegründet wegen dem Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten. Aber der Krieg, eben Sechstagekrieg, war ja relativ schnell vorbei. Doch gleichzeitig tobte ja dieser schreckliche Krieg in Vietnam. Und die Idee war einfach nicht nur vor dem Fernseher zu sitzen, sich diese schrecklichen Bilder Abend für Abend reinzuziehen. Also dazu denke ich, muss man einfach wissen, dass es sicher der erste Krieg auf der Welt war, der wirklich medial sehr intensiv übertragen wurde. Das war ja ein Novum. Denn wer hatte 67 überhaupt schon Fernseher? Und die Menschen haben gedacht, es reicht nicht, nur zuzuschauen. Wir müssen was tun. Wir müssen einfach immer den Schwächsten auch einer Gesellschaft, und das sind nun mal auch die Kinder, helfen. Wir bauen einfach ein Dorf, holen die Kinder hierher zur medizinischen Behandlung. Und wenn sie geheilt sind, bringen wir sie wieder nach Hause. Und dann haben die Leute einfach angepackt. Und ihnen wurde ein Grundstück geschenkt für einen symbolischen D-Mark, eine große Wiese, und da ist heute noch das Friedensdorf. Und dann hat man angefangen zu sammeln, Spenden, Baumaterial und gebaut.
Und wo waren die Leute, wo haben sich die zusammengetan und wo ist diese Wiese gewesen?
Da waren viele Leute beteiligt, also unter anderem die ehemalige Oberbürgermeisterin von Oberhausen in Nordrhein-Westfalen, Studierende, junge Menschen, Kirchengemeinden, also alles, was sich für die Idee begeistern konnte, Kindern zu helfen. Und dann haben sie mit Spenden angefangen zu bauen.
Gab es da einen Steckbrief, dass sich die Leute gefunden haben, oder wie fanden alle zusammen?
Also ich denke, einfach so eine Idee, die Welt zu verbinden und zu helfen, spricht sich schnell rum. Und dann waren ja eben auch bekannte Persönlichkeiten dabei, wie diese ehemalige Oberbürgermeisterin. Und so entstand das Friedensdorf.
Oberhausen ist also so ein bisschen das Urzentrum und es gibt's heute noch. Wie sieht es heute aus dort?
Ja, es ist natürlich, am Anfang wurden ganz einfache Häuser in Ständerbauweise gebaut, die dann auch mit einem Haus hat's begonnen, in dem war auch das Büro und in dem sind dann auch die ersten Kinder schon 1967 gekommen. Und heute ist es ganz anders. 2002 wurden neue Häuser gebaut mit der Hilfe von den Lions Clubs in Deutschland, die gemeinsam gesammelt haben, dass das möglich war. Wir haben jetzt gerade vor kurzem ist unser neues Reha-Zentrum eröffnet worden. Wir haben jetzt einen Operation-Eingriffsraum, wo auch kleine OPs sogar im Friedensdorf durchgeführt werden. Es ist nicht mehr vergleichbar natürlich mit den Anfängen. Es ist weiter gewachsen. Es hat sich erweitert. Wir haben ein Gästehaus für 42 Personen, wo Jugendgruppen, Schulklassen kommen, interessierte Menschen, im Moment natürlich wegen Corona leider nicht. Und ja, es ist eigentlich ein Dorf für sich.
In welcher Rechtsform wird es geführt?
Ja, wir haben einmal die Aktion Friedensdorf e.V. Und dann haben wir auch Wirtschaftsbetriebe, die als GmbHs geführt werden. Also wir haben verschiedene Bereiche. Aber das ist die Einzelfallhilfe und das ist dann auch und die Spenden, das ist Aktion Friedensdorf e.V.
Und wie viele Leute arbeiten dann ungefähr jetzt mit in dem e.V.? Weil die Krankenhäuser müssen wir ja wahrscheinlich als Externe angucken, aber so ganz direkt im Kern.
Also das Friedensdorf hat ungefähr 120 Mitarbeiter in verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen.
Wo sind jetzt mittlerweile die Niederlassungen? Ich habe vorhin gesagt, Österreich, Schweiz ist auch schon mit dabei.
Das sind Kliniken, die die Kinder behandeln. Das Friedensdorf gibt's nur einmal in Oberhausen. Und dann haben wir noch einen anderen Standort, 3 Kilometer Luftlinie weiter in Dienstlaken, wo unser Logistikgebäude ist, wo auch die Geschäftsführung sitzt, wo die PR-Abteilung sitzt und wo unsere große Lagerhalle ist, wo wir Hilfsgüter lagern können und auch alles, was wir wieder zur Ausstattung fürs Friedensdorf, für die Kinder brauchen, wo Kleider gesammelt werden, weil wir haben ja auch Secondhand-Läden zum Beispiel.
Secondhand-Läden bedeutet, Sie sammeln dann auch Sachspenden?
Genau. Also wir sammeln in erster Linie zurzeit wirklich Kinderkleidung für unsere Friedensdorfkinder im Dorf, wo die Kinder leben zwischen den Krankenhausaufenthalten und nach dem Krankenhausaufenthalt, bis sie wieder nach Hause fliegen. Also da wird alles gebraucht ab 2 Jahre bis 15. Aber bitte, falls Sie uns unterstützen möchten, dann bitte tragbare Kleidung, weil wir haben keine Kapazitäten, irgendetwas zu reparieren.
Gute Gelegenheit. Sie dürfen gleich sagen, wie man sie erreichen kann, wie man sie finden kann im Internet und wie man überhaupt die Sachen abgeben kann.
Genau, Sie finden uns im Internet auf der unter friedensdorf.de und da finden Sie auch alle Informationen.
Ich habe da auch geguckt und habe tolle Sachen, tolle Stichworte entdeckt, wie Einzelfallhilfe, Projektarbeit, Bildungsarbeit und so weiter. Bevor wir vielleicht jetzt mal aufarbeiten, wie die ersten Kinder kamen und wie die Kontakte entstehen, sagen Sie doch vielleicht ein paar Worte zu diesen Begriffen, die da auf der Website drauf sind, dass wir das ein bisschen uns vorstellen können.
Ja, also das Friedensdorf International hat drei Arbeitsbereiche. Das eine ist die Einzelfallhilfe, die medizinische Einzelfallhilfe. Das bedeutet, dass wir zu Nicht-Corona-Zeiten in der Regel 300 bis 400 Kinder pro Jahr aus verschiedenen Ländern, aus Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt zur medizinischen Behandlung nach Deutschland holen. Kinder, die in ihren Heimatländern nicht adäquat versorgt werden können. Einmal, weil es zum Teil die medizinischen Möglichkeiten gar nicht gibt. Oder auch, weil eben alle Kinder kommen einfach aus Armen, aus finanziell bedürftigen Familien, die sich eine Behandlung gar nicht leisten können. Und ich denke, dass es diese Selbstverständlichkeit, wie bei uns Krankenkassen, ein Krankenkassensozialversicherungssystem, ist ja die Seltenheit auf der Welt. In den meisten Ländern der Welt muss man bezahlen, wenn man behandelt werden möchte. Hier haben wir Kooperationskrankenhäuser, das sind circa 120 bis 130 mit unterschiedlichen Fachdisziplinen, die mit uns kooperieren, die die Kinder aufnehmen und auf eigene Kosten behandeln.
Und solch ein Krankenhaus gibt es auch in Ulm?
Ja, natürlich. Und zwar schon sehr, sehr lange. Wir arbeiten seit 30 Jahren und schon fast mehr als 30 Jahren mit der Universitätsklinik in Ulm zusammen. Und es waren schon über 60 Kinder hier zur medizinischen Behandlung. Universitätsklinik bietet natürlich ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten. Und daher kommen natürlich auch Kinder in die Uniklinik, die wirklich sehr schwer verletzt oder schwer erkrankt sind. Und da auch gleich einen ganz, ganz herzlichen Dank an den Professor Dr. Gebhardt, an den Chefarztärztlichen Direktor der Unfallchirurgie, Wiederherstellungschirurgie, plastischen Chirurgie, der seit vielen Jahren unsere Kinder operiert und behandelt mit seinem ganzen Team zusammen. Und dann die Abteilung der Kinderurologie, die Professor Dr. Ebert, die dort die leitende Oberärztin ist, die Kinder mit angeborenen urologischen Fehlstellungen behandelt.
Ulm also eine Partnerklinik, aber diese Partnerkliniken verteilen sich, das haben wir jetzt vorhin schon rausgearbeitet, auf Deutschland, Österreich und die Schweiz, 120 bis 130 Kliniken. Wie haben sich diese Kontakte entwickelt? Hat es Friedensdorf die Kliniken angeschrieben, angesprochen und gefragt, ob da Möglichkeiten bestehen? Und wie können die Ärzte, die Professoren das dann intern sozusagen abrechnen? Wie machen die das?
Also wie die das Klinik intern abrechnen, die besprechen das mit ihrer Geschäftsführung. Wie sie das intern machen, das ist wissen wir nicht. Das rechnen die innerhalb ihrer Einrichtungen ab. Was wir machen, wir fragen natürlich an, also die Kolleginnen auch in den anderen Außenstellen. Es gibt ja die Zentrale, wie gesagt in Dienstlaken, wo die Kolleginnen permanent Krankenhäuser anfragen und wir in den vier Außenstellen in Berlin, Oldenburg, in Sommerkahl bei Aschaffenburg und in München. Wir schreiben immer wieder Krankenhäuser an und bitten um Hilfe und fragen, ob sie sich das nicht vorstellen könnten, ein Kind vom Friedensdorf zu behandeln. Das andere ist, dass wir auch präsent sind auf Medizinkongressen, uns dort vorstellen, meistens mit einem Infostand, und dass wir natürlich alle, die Kontakte haben zu Kliniken, um Hilfe bitten. Fragen Sie doch mal in Ihrem Krankenhaus an oder wenn Sie einen Arzt oder eine Ärztin kennen. Und ich denke, über die vielen Jahre verbreitet sich das ja auch.
Jetzt können wir uns das ein bisschen schon vorstellen, wie das grundsätzlich läuft, wie es im Einzelfall läuft. Das müssen wir uns nachher noch genauer anschauen, weil Sie brauchen ja für jedes Kind im Prinzip auch die richtige Klinik und so. Sie haben noch tolle Stichworte drauf auf der Website wie Bildungsarbeit und Projektarbeit. Was steckt denn da dahinter? Ist das dann mehr vor Ort auch?
Ja, es ist natürlich nicht einfach, wenn die Kinder oft über Monate von ihren Familien auch getrennt sind, hier nach Deutschland kommen, obwohl sie ja mit den anderen Kindern auch zusammenkommen, auch in den Krankenhäusern, von vielen Ehrenamtlichen des Friedensdorfes betreut werden. Und trotzdem ist es uns ein großes Anliegen, da wo es möglich ist, die Gesundheitsversorgung in den Ländern zu verbessern. So haben wir zum Beispiel, sind wir gerade im Bau der 39. Basisgesundheitsstation in Kambodscha. Das muss man sich vorstellen, das ist wie eine erweiterte Allgemeinpraxis, wo Schwangerschaftsvorsorge, Impfungen durchgeführt werden, wo Menschen begleitet werden und Untersuchungen gemacht werden können. Und das ist gerade auf dem Land extrem wichtig für die Menschen, weil die gar keinen Weg zum Krankenhaus, gerade auch wenn sie viel Regen haben, zurücklegen können. Das ist uns ein großes Anliegen, da wo es möglich ist, vor Ort zu helfen. Oder in Usbekistan, eins unserer Partnerländer, wo wir schon seit vielen, vielen Jahren Operationen vor Ort finanzieren durch einheimische Ärzte. Wir arbeiten ja immer mit einheimischen Partnerorganisationen zusammen, die sich vor Ort am besten auskennen, was gebraucht wird und auch was möglich ist. Und so können zum Beispiel Kinder mit Lippen, Kiefer, Gaumenspalten, die brauchen gar nicht nach Deutschland kommen aus Usbekistan, das kann vor Ort gemacht werden. Oder wir haben auch für usbekische Kinder Herzoperationen in Indien finanziert, weil das ist viel näher dran und auch einfacher dann von der Logistik her für die Kinder. Also das ist uns immer ein Anliegen, da wo es machbar ist.
Sie haben auch Botschafter für das Friedensdorf. Wer ist Botschafter? Weil das Stichwort steht da auch drauf. Ist es belebt oder ist es eine Sache, die sich irgendwann mal theoretisch gebildet hat und dann gar nicht mehr gebraucht wurde?
Doch, wir haben auch Menschen, die sich besonders für uns engagieren. Und unter anderem auch Uli Preuß aus Solingen, der ein Journalist ist und sich seit vielen, vielen Jahren fürs Friedensdorf engagiert.
Sie haben vorhin den Lions Club erwähnt. Der gibt sicherlich irgendwo Geld. Wo kommt insgesamt das Geld zusammen? Gibt es da auch öffentliche Gelder?
Also wir sind ein spendenfinanzierter Verein. Also überwiegend werden wir aus Spenden finanziert. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren gibt es enge Verbindungen mit Lions. Muss man ganz sagen, ohne die Lions Clubs in Deutschland hätten wir 2002 nie die Häuser bauen können für die Kinder, die neuen Häuser. Oder auch zum Beispiel im letzten Jahr, Corona, hat gerade Lions Deutschland viele Clubs zusammen gesagt, wir lassen euch nicht hängen, es ist eine sehr schwierige Zeit, und haben uns mit 600.000 Euro unterstützt. Da kommt dazu, dass unser dienstältester Kollege sich selber auch inzwischen ein Ehrenmitglied bei Lions ist und viele, viele Lions-Clubs in Deutschland betreut und auch viele Lions-Clubs zu uns ins Friedensdorf kommen und sich die Einrichtung vor Ort anschauen, sich engagieren mit Aktionen, mit Adventskalendern, und es ist einfach wunderbar.
Sie haben Corona erwähnt. Wie hat Corona eigentlich jetzt Ihre Arbeit tangiert?
Corona hat uns in allen Bereichen tangiert. Also es ging so schnell im März 2020. Wir konnten einfach keine Kinder holen. Wir konnten Kinder nicht mehr nach Deutschland holen zur medizinischen Behandlung, weil natürlich auch hier die Krankenhäuser ihre Intensivbetten freihalten mussten und ja keine planbaren Operationen mehr durchgeführt werden durften. Das heißt, es hat uns in allen Bereichen geblockt. Es hat auch geblockt die Projektarbeit, weil wir gar nicht aufgrund der Reisebeschränkungen nicht in die Länder fliegen konnten. Und auch in den Ländern gab es ja und gibt es noch die Corona-Pandemie. Und ja, so konnten wir das letzte Mal im Februar 2021 zum Beispiel über 50 afghanische Kinder nach Hause bringen, aber wir konnten keine Kinder holen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, weil wir ja schon vorher die Kinder auch vor Ort angeguckt haben und wir wussten, diese Kinder brauchen Hilfe. Und Sie wissen nicht, wir haben bei 80-90% unserer Kinder haben schwere Knochenentzündungen. Das sind eigentlich Erkrankungen, die müssen schnell behandelt werden. Und wir wissen nicht, was ist ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Und Corona hat uns auch lahmgelegt, unsere Second-Hand-Läden waren geschlossen. Ja. Unser Gästehaus, wir konnten keine Jugendgruppen mehr empfangen, keine Schulklassen mehr empfangen. Unsere Ehrenamtlichen konnten in den Krankenhäusern nicht mehr betreuen, aufgrund der strengen Besucherregelungen, wenn Kinder aufgenommen wurden. Auch im Dorf konnten Ehrenamtliche nicht mehr helfen, weil wir das Dorf völlig abschirmen mussten, damit wir keine Viren ins Dorf kriegen. Es ist ein hartes Jahr und es ist noch nicht zu Ende, aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir dieses Jahr zumindest schon usbekische Kinder holen konnten zur medizinischen Behandlung nach Deutschland, andere nach Hause bringen konnten und jetzt auch Kinder aus Angola.
Nach Afghanistan schauen wir nachher noch ein bisschen konkreter. Ich wollte jetzt gerade fragen, wie sehen die Perspektiven aus? Sie haben jetzt zwei Länder genannt. Welche Türen werden sich demnächst hoffentlich wieder öffnen?
Ui, ich denke, wir müssen jetzt einfach abwarten. Ja, also ich denke, wir werden schauen, was ist möglich, wie entwickelt sich auch die Corona-Pandemie. Ich hoffe, dass wir bald wieder auch einige Kinder zum Beispiel per Linie wieder nach Hause bringen können. Aber jetzt ganz konkrete Zeitpunkte zu nennen, das wäre jetzt im Moment verfrüht.
Wir haben schon rausgefunden, Sie suchen Sachspenden, auch Geldspenden natürlich sind wichtig. Suchen Sie auch Leute, Mitarbeiter, die mitarbeiten, die mit anpacken?
Ja, da unbedingt. Also gerade, wir haben ja einen wunderbaren, tollen Freundeskreis in Ulm seit vielen, vielen Jahren, seit fast 30 Jahren. Und diese Menschen hier betreuen die Kinder in der Universitätsklinik, besuchen sie, spielen mit ihnen, vertreiben ihnen auch die Zeit, die oft die lange Zeit im Krankenhaus und trösten sie auch nach den Operationen und sind einfach für sie da. Und wir haben zwei wunderbare junge Menschen, die seit 2019 jetzt den Freundeskreis Ulm leiten. Der Frederik Gessner und die Stefanie Thies sind Medizinstudenten und die freuen sich total über Verstärkung, weil die machen noch viel mehr. Die haben auch Flohmärkte früher gemacht, Veranstaltungen konzipiert. Es werden hier Spendenläufe von Schulen auch fürs Friedensdorf durchgeführt. Also es ist einfach, hier läuft ganz viel und ja, wir brauchen viel Verstärkung in Ulm.
Wie kann man die beiden treffen, den Ulmer Zweig sozusagen? Wie kann man sich da hinwenden?
Ja. Muss ich jetzt gucken, wo der Frederik das geschrieben hat. Sie können sich einfach gerne an den Frederik Gessner wenden. Da könnte ich auch noch, ich weiß nicht, ob wir die E-Mail-Adresse noch auf die Webseite von Ihnen schreiben können. Und ansonsten können Sie sich natürlich selbstverständlich bei uns melden. Und zwar bei info@friedensdorf.de. Und wir leiten das weiter.
Genau, wollte ich gerade sagen. Da wird einem weitergeholfen, da wird es weitergeleitet. Und dann haben wir auf jeden Fall die Kontaktdaten schon mal gesagt. Müssen wir nachher noch mal tun, zum Mitschreiben. Wer darf denn kommen ins Friedensdorf?
Also, die Auswahl der Kinder vor Ort, die mit den einheimischen Partnern zusammen getroffen wird, das richtet sich natürlich danach einmal, welche Erkrankungen haben die Kinder, können die wirklich vor Ort nicht behandelt werden? Und da haben wir von den Krankheitsbildern gut 80 bis 90% schwere Knochenentzündungen, die entstehen entweder übers Blut, das heißt, sie hatten vielleicht eine Mandelentzündung, eine Halsentzündung, und dann haben sich die Bakterien in den Extremitäten abgesetzt. Und bei uns würde das dann relativ schnell mit Antibiotika behandelt. Wird es nicht behandelt, kann das anfangen im Knochen zu eitern. Und würde man dann nichts tun und immer weiter, man würde das oft dann die Extremitäten amputiert. Und dann, wenn immer noch nichts passiert, sterben die Kinder an der Blutvergiftung. Das andere, das kann auch diese Knochenentzündungen entstehen durch Bagatellverletzungen, dass Kinder vom Baum fallen, vom Fahrrad fallen, beim Fußball stürzen und eine Wunde nicht adäquat versorgt wird und dann vor sich hin eitert, weil einfach Antiseptika oder die rechte Wundversorgung oft gar nicht gegeben ist. Das sind so viele Kinder, viele unserer Friedensdorfkinder leiden unter Knochenentzündung. Das nächste sind dann, dass die Kinder oft schwere Narbenkontrakturen, Verwachsungen haben aufgrund von Verbrennungen. Weil in vielen, vielen Ländern wird immer noch mit Kohle, mit Holz gekocht, draußen an offenen Feuerstellen oder mit Gas. Und die Gasflaschen unterliegen nicht einem TÜV wie hier. Das heißt, Gasexplosionen sind in den Ländern von Zentralasien wie Usbekistan, Tadschikistan, aber auch in Angola oder in Gambia keine Seltenheit. Das heißt, die Kinder kommen hierher, damit diese Verwachsungen gelöst werden, damit sie wieder ihre Motorik benutzen können, ihren Hals vielleicht wieder drehen können, weil die Narben den Hals und den Kopf so miteinander verbunden haben, dass eine Drehung gar nicht möglich war, dass sie ihre Finger wieder benutzen können, die zusammengewachsen sind. Es geht immer um die Funktionalität, dass Kinder wirklich hier eine neue Lebensqualität bekommen. Denn gerade in den Ländern ist es unglaublich wichtig, dass sie auch ihre Motorik wirklich einsetzen können. Dass sie laufen können, dass sie springen können. Das wäre dann auch die nächste Gruppe, die auch Kinder, die hierher kommen mit angeborenen Fehlbildungen, wie zum Beispiel Klumpfüße. Klumpfüße, die werden bei uns im Babyalter operiert. Wir haben viele Kinder, die haben 8, 9 Jahre Klumpfüße. Können gar nicht richtig gehen und das wird natürlich mehr intensiver. Und die sind sehr, sehr dankbar dafür, wenn sie auf einmal sehen, dass ihre Beine gerade sind und sie hier in kinderorthopädischen Krankenhäusern behandelt werden.
Aus welchen Ländern kommen denn die Kinder meistens?
Ja, also das Friedensdorf International geht nicht in die Länder und preist sich an, sondern wir werden aus den Ländern angefragt. Und wir sind zum Beispiel seit 33 Jahren in Afghanistan tätig und das spricht sich rum. Und so ist es gar kein Wunder, so verwunderlich, dass die Nachbarländer wie Usbekistan und Tadschikistan und dann auch Kirgisistan uns angefragt haben, ob wir nicht auch uns vorstellen könnten, dort zu helfen. Und in Angola kam zum Beispiel auch die Anfrage aus der deutschen Botschaft in Angola. Könnt ihr euch nicht vorstellen, noch in Angola tätig zu sein? Und so kam auch eine Anfrage aus Gambia. Und die Menschen fragen uns an und uns ist es wichtig, dass, oder auch in Armenien sind wir schon sehr, sehr lange tätig. Und es ist wichtig, dass wir haben das Ziel, dass wir langfristig dort bleiben, dass wir gemeinsam das entwickeln können. Denn so wie jede gute Zusammenarbeit beginnt langsam. Muss sich gegenseitig kennenlernen, die Bedingungen auch im Land, schauen, wie das läuft. Und so arbeiten wir in vielen, vielen Ländern schon sehr, sehr lange.
Sind es hauptsächlich Krankheiten oder sind es oft auch Verletzungen? Also Sie haben schon gesagt, mit Feuer und so, Brandverletzungen, klar, aber gibt ja auch viele Kriegsverletzungen oder Schuss?
Ja, natürlich. Also das ist immer, wie gerade aktuell die Situation ist. Also aus Afghanistan kommen immer wieder Kinder, die auch durch Granatsplitter, durch Explosionen verletzt sind. Auch in Angola liegen noch sehr, sehr viele Minen, die noch nicht entsorgt worden sind. Also aber es ist kein ausschließlicher Grund.
Ja? Jetzt muss ja irgendwie ein Kontakt entstehen. Das heißt, jemand muss sagen, dieses Kind könnte geeignet sein. Jemand muss sagen, okay, dieses Kind ist geeignet, jenes nicht. Und da muss man überlegen, wo kommt es hin? Welche Klinik ist jetzt wiederum die richtige für welches Kind?
Also wenn unsere Kolleginnen und Kollegen das Einsatzteam vor Ort ist, haben wir im Vorhinein schon Kliniken angefragt, ob sie sich wieder vorstellen könnten, ein Kind aufzunehmen. Dann haben wir natürlich die speziellen Fachdisziplinen dazu. Also bei den Knochenentzündungen brauchen wir in der Regel immer eine Unfallchirurgie und Orthopädie. Bei den kleineren Kindern natürlich Kinderkliniken wie Kinderorthopädie oder auch Kinderurologie, ja, bei den Kindern mit urologischen Fehlbildungen. Das haben wir schon im Vorhinein, fragen wir schon mal an, wie schaut's bei euch dieses Jahr aus? Können Sie sich vorstellen, wieder ein Kind von uns zu behandeln? Und dann wissen wir, die Kolleginnen und Kollegen schon vor Ort mit den Partnern im Land, die und die Kliniken haben wir in Deutschland. Und dann, wenn die Fälle konkret sind, werden aus den Einsatzländern uns schon Informationen überspielt, zum Teil auch schon Röntgenbilder, die wir direkt an die Kliniken, an die verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte weiterleiten und fragen, können Sie sich vorstellen, dieses Kind aufzunehmen?
Es gibt also da nicht nur Spontanentscheidungen, sondern das sind eigentlich ganze Netzwerke, die man da im Prinzip aufgebaut hat, um das dann richtig zu verteilen.
Ja, also jetzt zum Beispiel in Angola kommen die Familien nach Luanda zu unserer Partnerorganisation Kimbolimbemba, was heißt Dorf des Friedens. Und dort sammeln sich dann die Familien und stellen die Kinder vor. Und dann muss man natürlich gucken, welche Betten sind hier vorhanden, welche Kinder brauchen es am dringendsten. Ja, die können nicht mehr länger warten, weil, und danach wird dann ausgewählt. Wir können leider nie alle Kinder mitnehmen, die sich vorstellen, weil so viel Krankenhäuser haben wir nicht. Aber vielleicht werden es jetzt ja mehr, wenn viele Menschen heute zuhören und vielleicht hören ja auch Menschen aus Krankenhäusern zu, die sich das auch vorstellen können, Kinder aufzunehmen.
Fällt es nicht schwer, wenn man dann entscheiden muss, nein, du darfst nicht mit?
Also ich denke, es ist einfach ganz klar, dass jegliche humanitäre Hilfe immer Rahmenbedingungen hat. Und wir bekommen halt einfach auch in Afghanistan nur maximal 70 Visa für die Kinder nach Deutschland. Und wenn sich dann 450 oder 500 Familien vorstellen und man hat nur diese Möglichkeit, dann müssen wir diese Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen. Und das ist sicher nicht einfach, aber ich denke, jegliche Hilfe geschieht immer in Rahmenbedingungen.
Kinderdorf International, sagt ja schon vom Namen her, dass hier auch... Friedensdorf International, sagt ja vom Namen her schon, dass da Sprachbarrieren dann auch da sind, weil die Kinder können ja meistens nicht Deutsch oder so. Wie wird das gelöst? Wie können die Schwestern und die Ärzte im Krankenhaus mit diesen Kindern kommunizieren, damit die wissen, wie geht's denn meinem Kind, das ich gerade behandle?
Also... Die Kinder erstmal sind unheimlich wissbegierig und die schnappen sehr, sehr schnell einfache Begriffe auf. Und das andere ist, wir haben in allen Sprachen der Kinder einfache Wörterbücher für die Kliniken, wo man Begrifflichkeiten fragen kann. Und wir haben auch im Background immer muttersprachliche Übersetzer und Übersetzerinnen, wenn es nötig ist. Und oft ist es auch so in den Krankenhäusern, dass sich Leute finden, die zum Beispiel für die angolanischen Kinder Portugiesisch sprechen oder die für die afghanischen Kinder auch iranische Ärztinnen und Ärzte oder vom Pflegepersonal, die auch Farsi sprechen, was ja auch afghanische Kinder verstehen. Also das ist eigentlich nicht so schwierig und die Kinder sind auch sehr dankbar, hier zu sein und nehmen alles wissbegierig auf.
Das ist also schön, wenn die Kliniken ein bisschen international besetzt sind, dann fällt gleich alles viel leichter. Wie lange bleiben denn die Kinder in Deutschland oder zunächst mal in der Klinik und dann kommen sie ja noch nach Oberhausen? Wie funktioniert das?
Also das ist unterschiedlich. Die sehr, sehr schwer verletzten Kinder müssen ja direkt vom Flughafen ins Krankenhaus gebracht werden. Aber ein Teil der Kinder kommt auch immer erstmal ins Friedensdorf. Ja, wir haben ja dort auch eine Rehabilitationseinrichtung. Und dann warten wir zum Beispiel bei den kinderorthopädischen Kliniken, da werden die Kinder dann aufgenommen, wenn ein Platz frei ist. Und so lang sind dann die Kinder im Friedensdorf. Da warten wir dann auf den Aufnahmetermin. In der Regel, wenn alles gut läuft und je nach Verletzung oder Erkrankung, schauen wir, dass die Kinder nach 6 Monaten wieder nach Hause gehen. Aber das hängt halt einfach auch vom Heilungsprozess ab. Und es gibt auch immer wieder Kinder, die müssen länger bleiben.
Beschreiben Sie doch mal ein bisschen die Kinder, wie die drauf sind, wenn sie kommen und wenn sie dann wieder gehen. Was ändert sich da? Was kann man da beobachten?
Also, ja, also das ist so, ich bin selber einige Male mit in Afghanistan gewesen im Einsatz. Und es ist erstaunlich, die Kinder haben ja diese Trennung auch von ihren Familien vor Ort, wie aufgeregt, wie neugierig sie sind, wenn sie das erste Mal auf dem Flugzeug sitzen. Und ja, es ist einfach unheimlich spannend für die Kinder auch. Und ich bin immer wieder fasziniert gewesen, wie offen sie sind und welch großes Vertrauen sie uns entgegenbringen. Und ich denke, das kommt auch durch die Familien, die ihren Kindern das auch natürlich vermitteln. Das ist ihre Chance jetzt. Eine andere haben sie nicht. Und die unterstützen die Kinder auch und sagen, das sind jetzt die Leute, die für euch zuständig sind, die auf euch aufpassen, die sich um euch sorgen. Und dieses große Vertrauen bringen uns die Kinder entgegen. Und es ist oft auch auf dem Flugzeug ganz schön Halligalli. Also das ist ja spannend, wenn man zum ersten Mal auf eine Toilette im Flugzeug geht und kennt vielleicht von zu Hause eine Toilette gar nicht. Oder wenn man das Essen serviert bekommt auf einem Tablett und das hat man noch nie gesehen. Und es ist eigentlich sehr faszinierend zu sehen, wie offen die Kinder sind und dass es eben nicht so ist, wie man sich das oft vorstellt oder vielleicht am Anfang denkt, dass alle Kinder durch die Bank weinen und schreien. Also es gibt natürlich auch Kinder, die weinen und die sind traurig und der Abschied fällt schwer, aber wir werden oft von den größeren Kindern dann auch getröstet.
Wie gut können die Eltern loslassen in dem Moment? Sie wissen, ein halbes Jahr sehe ich mein Kind nicht mehr.
Ich denke, auch Eltern sind sehr unterschiedlich, so wie Kinder auch. Aber was wir erleben, ist einfach eine große, große Dankbarkeit, dass sich überhaupt Menschen für ihre Kinder interessieren und für die Gesundheit ihrer Kinder interessieren. Und da fließen auch mal natürlich die ein oder andere Träne, aber es gibt oft auch ein Lachen und ein Winken.
Und wie sehen die Kontaktmöglichkeiten aus in der Zeit, wo die Kinder hier in Deutschland sind?
Also während die Kinder in Deutschland sind, haben die Kinder keinen direkten Kontakt zu den Familien. Das ist auch mit den Familien schon vor Ort so besprochen, einfach damit die Kinder hier ihren Heilungsprozess gut bewältigen können und nicht zwischen Welten hin und her gerissen werden. Das andere ist auch, die Kontaktaufnahme in den Ländern ist ja nicht so einfach. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, man ruft da an und dann bricht wieder der Handykontakt ab und die Mama versteht nur 2, 3 Sätze und das Kind erzählt, ich habe ein riesen Eisen im Bein und die hat überhaupt keine Ahnung, was ist denn das, was passiert da mit meinem Kind? Und diese Zeit brauchen die Kinder hier wirklich, um auf sich zu konzentrieren und das, was hier passiert. Und das verstehen die Familien auch. Und auch unser Kontakt läuft immer nur über den einheimischen Arzt, über die einheimische Partnerorganisation, weil die wissen am besten, wie die Eltern ticken.
Gibt's auch Kinder, die dann gar nicht mehr nach Hause wollen?
Also wir erleben das nicht so, weil die Kinder ja auch immer wieder im Friedensdorf sind. Die sind vielleicht 3, 4 Wochen oder 2 Monate im Krankenhaus, aber dann sind sie im Friedensdorf mit ihren Landsleuten auch wieder zusammen. Und wenn die Kinder merken, es geht auf die Abreise zu, dann gibt's eine große Abschiedsparty für alle Kinder im Dorf. Und wenn die Kinder auf den Flieger gehen, natürlich gibt es auch Trennungsschmerz von den neuen Freunden aus den anderen Ländern. Aber die Freude auf Zuhause, Familie ist durch nichts zu ersetzen. Auf Mama, auf Papa, auf Opa, auf Oma, auf die vielen Geschwister. Und die Kinder, kurz vor der Landung haben wir das immer wieder erlebt, dann fangen die an zu jubeln. Ja, also kurz bevor wir in Kabul oft gelandet sind, dann schreien die Kinder nach Hause, Papa, Mama. Ja, und das ist einfach wunderschön.
Die sind genesen, das heißt, denen geht's gut. Die können dann auch ein bisschen positiven Spirit in ihre Heimat bringen. Oder wie werden die da wieder aufgenommen von den anderen Familienmitgliedern, Gleichaltrigen und so weiter?
Also das eine ist diese unglaubliche Dankbarkeit der Familien, die uns auch dann entgegengebracht wird, dass den Kindern geholfen wurde. Die Kinder wachsen natürlich auch in der Zeit, wo sie hier sind. Viele Kinder nehmen zu, sehen dann vielleicht auch ein bisschen anders aus, sind älter geworden. Und oft schauen die Familien dann ihre Kinder auch mit großen Augen an und umgekehrt. Es ist eine riesige Wiedersehensfreude, jetzt gerade auch in Usbekistan im letzten Jahr, wo die Familien ihre Kinder mit großen Blumensträußen begrüßen am Flughafen. Und Ja, ich glaube, die Kinder sind sehr froh, vor allem jetzt können sie wieder in die Schule gehen. Die konnten ja vielleicht monatelang nicht aufgrund ihrer Knochenentzündung gar nicht in die Schule gehen. Jetzt können sie wieder eine Schule besuchen. Sie können wieder draußen Fußball spielen. Ja? Das ist eine neue Lebensqualität.
Melden die sich dann ab und zu auch mal zurück beim Friedensdorf International, wenn die Kinder dann erwachsen sind oder dazwischen irgendwann mal?
Ja, es gibt natürlich auch immer wieder Kinder, die in Deutschland waren, die zum Beispiel auch ein lebenslang Medikamente benötigen, die wir ja auch immer, wir chartern ja ganze Flugzeuge 4-mal im Jahr, wo wir auch diese lebensnotwendigen Medikamente immer mitliefern. Dann kommen natürlich auch die Kinder oder inzwischen Erwachsene und holen ihre Medikamente ab. Und dann haben viele natürlich selber schon wieder Kinder, oder ich habe es auch selber einmal erlebt, dass dann ein ehemaliger Schützling von uns sein Hochzeitsfoto mitgebracht hat und geheiratet hat. Aber wenn die Behandlung grundsätzlich abgeschlossen ist, dann kommen vielleicht die Kinder nur so vorbei. Oder in Angola hat sich so eine Gruppe zusammengetan, die dürften jetzt, ich glaube schon, 19, 20 sein von Jungs, und dort ist es ein bisschen anders. Dort die angolanischen Kinder übernachten auch dort, bevor sie abfliegen, alle zusammen, und da kümmern sich die ehemaligen Schützlinge um diese Kinder, erklären ihnen, was in Deutschland passiert, und erklären ihnen auch, dass sie keine Angst haben müssen.
Es gibt bei Ihnen ja auch Stellenangebote und Praktika, die besetzt werden können. Wie kann man sich dafür bewerben?
Schauen Sie einfach auf unsere Webseite unter Stellenangebote. Vielleicht ist da das ein oder andere für Sie dabei. Und wir haben ja auch ein Praktikantenhaus. Bei uns kann man die Praktikas in verschiedenen Abteilungen machen. So in unserem Friedensdorf Bildungswerk, in der Öffentlichkeitsarbeit, im Heimbereich, im Rehabilitationszentrum. Einfach auf die Webseite gehen und, wenn Sie Interesse haben, sich melden.
Sie haben vorhin gesagt, Sie waren schon mehrfach in Afghanistan. Das wollen wir uns natürlich aus aktuellem Anlass noch ein bisschen genauer ansehen, auch wie es jetzt im Moment da abgeht. Nun gab es ja 20 Jahre lang diesen internationalen Einsatz in Afghanistan, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war oder noch ist. Wie haben Sie diesen Einsatz erlebt? Hat dieser Einsatz dem Land irgendwie geholfen? Wie haben Sie überhaupt Afghanistan erlebt? Und was geht aktuell ab? Sie haben ja noch ganz aktuell Kontakte nach Afghanistan.
Also erstmal muss man so sagen, wenn wir in Afghanistan sind zu den Einsätzen, dann arbeiten wir dort bei unserer Partnerorganisation, dem Roten Halbmond. Da ist es jetzt nicht so in den letzten Jahren, dass man es durch Land reist. Das wäre auch viel zu gefährlich gewesen. Und vielleicht ganz aktuell, unsere Kolleginnen, die Mitarbeiterin, Frau Peppmüller, die Frau Helmut und ein sie begleitender Journalist, der Jan Jessen, sind Gott sei Dank, und wir waren wirklich sehr, sehr erleichtert, vergangenen Mittwoch mit der ersten Maschine, wo 134 Menschen an Bord waren, aus Kabul ausgeflogen worden. Sie waren vor Ort, Frau Helmut und Frau Peppmüller, am 9. August, um eben Kinder anzuschauen, gemeinsam mit unserem afghanischen Partnerarzt, und für die Behandlung nach Deutschland auszuwählen. Es hatten sich bereits 27 Kinder auch vorgestellt, die dringend der Behandlung bedürfen, die auch eben, wie vorhin schon genannt, schwere Knochenentzündungen haben. Dann hat sie die Entwicklung rasend eingeholt, und wie auch die Frau Peppmüller auch jetzt in vielen Interviews schon gesagt hat, keiner hat damit gerechnet, dass in so schneller Zeit die Taliban in Kabul sein werden. Und jetzt war halt die Frage, wie kommen sie raus? Und wir sind alle erleichtert, dass sie rausgekommen sind, aber gleichzeitig die Schilderungen der Kolleginnen, was passiert ist am Flughafen, die unheimlich vielen Menschen, die verzweifelt sind, die Todesangst haben, und so haben es auch die Kolleginnen beschrieben, das ließ keine Freude aufkommen, sondern sie haben sich sogar geschämt, einen deutschen Pass zu haben, weil mit einem deutschen Pass kommst du raus. Aber all die anderen, die diesen Pass nicht haben, die für die Bundeswehr vielleicht gearbeitet haben, die als Hilfskräfte gearbeitet haben und die sich jetzt in ihrem Leben bedroht fühlen, wie viele bleiben zurück? wie viele haben jetzt Angst um ihr Leben? Und auch wie Frau Pöppmüller das geschildert hat, auch überhaupt auf den Flughafen zu kommen und am Flughafen, wie sich ein Kind an ihr Bein geklammert hat und du musst einfach weitergehen, weil du musst jetzt auf die Maschine und dass auch in der Maschine die Menschen, es war keine Euphorie, keine Freude, sondern es war eine tiefe Traurigkeit. Und das andere ist, wir warten einfach darauf, dass wir diese Kinder holen können. Eigentlich war jetzt geplant Ende August eine Charter, um die Kinder nach Afghanistan, die noch in Deutschland sind, nach Hause zu bringen und die neuen zu holen. Das wurde jetzt erstmal gecancelt, weil wir ja jetzt erstmal die Entwicklung auch am Kabuler Flughafen und auch die Gespräche mit den Taliban, die schon vom roten Halbmond bereits anlaufen, geführt werden. Also fürs Friedensdorf international ist es ganz klar, wir werden bleiben. Wir sind nie gegangen. Wir sind auch unter der ersten Regierungszeit der Taliban von 1996 bis 2001 haben wir regelmäßig Kinder zur medizinischen Behandlung nach Deutschland geholt und auch die gesunden Kinder wieder nach Hause gebracht zu ihren Familien. Und jetzt müssen wir einfach die weitere Entwicklung abwarten und wir hoffen, dass wir bald, so schnell wie möglich grünes Licht bekommen für die nächste Charter.
Friedensdorf International wird also weiterhin präsent sein in Afghanistan und
das
versuchen,
müssen wir,
den
das
Kindern
brauchen die Menschen.
Zu helfen. Genau.
Die Menschen brauchen es. Die Menschen müssen wissen, dass es um sie geht.
Und wie schaffen Sie das jetzt unter dem neuen Terrorregime der Taliban, das weiterhin aufrechtzuerhalten?
Also wie gesagt, wir haben nie mit Regierungen gearbeitet. Wir arbeiten immer nur mit einheimischen Partnerorganisationen vor Ort. Und der Rote Halbmond ist ja das Pendant zum Deutschen Roten Kreuz, ja, ist eine neutrale Organisation, die sich verpflichtet hat, Menschen zu helfen. Und wir denken, so wie es damals auch war, dass es sich die Wege finden werden und dass unsere Partnerorganisation jetzt schon sich ja auch dafür verwendet, dass wir dort wieder arbeiten und weiter arbeiten können. Und jetzt warten wir und wenn wir gewollt sind und wenn es geht, werden wir es auch wieder tun.
Da wünsche ich Ihnen natürlich ganz, ganz arg viel Erfolg und viel ein gutes, glückliches Händchen, dass das gut klappt. Sagen Sie nochmal, wie man Sie erreichen kann, Friedensdorf International im Web und auch ansonsten, dass wir alle Kontaktdaten nochmal durchgeben, damit wer spenden möchte, wer helfen möchte, sich an Sie wenden kann.
Genau, gehen Sie auf unsere Webseite www.friedensdorf.de und wenn Sie mehr wissen wollen, Sie können gerne auch sich Filme anschauen. Das Friedensdorf International hat einen eigenen YouTube-Kanal. Wir sind auch erreichbar natürlich über Instagram und Sie auf Facebook sind wir auch und ich denke, Sie werden uns finden.
Was wäre denn Ihr persönlicher Wunsch an die Hörer, was ist jetzt im Moment aus Ihrer Sicht besonders gefragt? Wo kann man besonders gut sich einbringen?
Also erstmal natürlich unser großer Traum, dass sich noch viel, viel mehr Krankenhäuser, die die Möglichkeit haben, die die Fachdisziplinen haben, wie Unfallchirurgie, Orthopädie, Kinderorthopädie, Urologie, plastische Chirurgie, dass sie sich anbieten, dass sie sagen, wir sind da, einmal im Jahr nehmen wir gerne ein Kind vom Friedensdorf zur medizinischen Behandlung auf, wir machen das. Das andere ist natürlich jetzt auch wie in Ulm, dass sich Ehrenamtliche finden, die sich beim Frederik Gessner beziehungsweise über info@friedensdorf.de melden, sagen, wir haben Lust hier mitzumachen. Uns fallen viele Aktionen ein. Es sind auch schon Extremradsportler aus Ulm, die darf ich jetzt nicht vergessen. Der Hartmut Bögel und der Martin Krieg nach Jekaterinenburg gefahren, in Südamerika, nach Südafrika und zum Nordkap und sind Spenden fürs Friedensdorf eingefahren. Es gibt viele, viele Ideen, was man machen kann. Wir brauchen sie. Alle.
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Kammhuber. Ich denke, wir brauchen Friedensdorf International mehr denn je heutzutage. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch eine gute Heimfahrt wieder nach München.
Danke.
Und bedanke mich fürs Zuhören. Das war es schon fast wieder in der Plattform. Friedrich Hoog.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften und unsere Arbeit vorstellen können.
absolut super. Ich finde es eine tolle Einrichtung.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.